Ja, vorgestellt bin ich. Dankeschön dafür. Bin 55 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Ein paar davon sitzen hier und sogar ein Enkelkind, was jetzt noch nicht ganz da ist, kommt in 4 bis 6 Wochen. Dann wird die Familie noch größer. Ja, Autofahren war jetzt gerade das Thema auf dem Kreuz Kaiserberg. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen in eine kleine Geschichte. Also unser erstes Auto, eines unserer letzten Autos, Benziner, so ein Van, man braucht ja als Familienvater einen Van. Da sind wir rund 237.000 Kilometer mitgefahren. Für einen Benziner, für meinen Geschmack schon relativ viel. Der hat echt durchgehalten. Aber wichtig war, dass man ihn mit den richtigen Dingen gefüttert hat. Da musste also guter Sprit rein, da musste gutes Öl rein. Sonst hat er einem das übel genommen. Und so zum Ende seiner letzten Kilometer, seiner letzten Tage sozusagen, wir haben ihn dann schließlich verkauft. In der Zwischenzeit wird er wahrscheinlich auf Bierkastengröße zusammengepresst sein. Am Ende seiner Tage ist er sehr durstig geworden und da hat er noch mehr Öl verlangt. Und da muss eben wirklich 1A Öl rein, sonst bleibt so ein Auto relativ flott stehen. Und das nehme ich mal so ein bisschen als Anfang für das, was wir heute Morgen hier besprechen. Ich habe ein paar Verse dabei aus der Bibel, aus dem Kolosserbrief. Wer also eine Bibel dabei hat oder die elektronisch dabei hat, der kann schon mal den Kolosserbrief aufmachen. Den brauchen wir gleich, 4 Verse daraus, 2 aus dem 1. Kapitel, 1 aus dem 3. und 1 aus dem 4. Und diese Verse, die sollen uns heute früh ein klein bisschen begleiten. Was meine ich damit, wenn so ein Auto gutes Öl, eine gute Füllung braucht? Weil wir auch, weil du vielleicht auch immer wieder eine gute Füllung brauchst. Und die Frage ist ja, womit füllen wir uns ab? Es gibt ja verschiedene Methoden, sich abzufüllen. Ich habe ein paar Söhne, tatsächlich ein paar, 2 an der Zahl. Einer ist sogar ein Schwiegersohn noch dabei, macht 3. Und die füllen sich auch schon mal ab mit so einem Proteinpulver. Jetzt dürft ihr mich nicht genau fragen, wofür das da ist. Da werden dann solche Shakes rausgemacht. Und dann kloppen sich die Jungs diese Dosis ein- oder mehrmals am Tag rein, damit man noch mehr Muskeln bekommt, damit man noch stählernder aussieht und noch mehr Kilos pumpen kann. Keine Ahnung, die brauchen das. Also ich brauche es nicht, ich vermute, bei mir ist eh die Zeit abgelaufen, was den Muskelaufbau angeht. Aber das ist so eine Methode, um sich abzufüllen, um irgendwie mehr zu sein, mehr zu werden, als man vielleicht ohne diese künstlichen Hilfsmittel sein könnte. Es gibt eine andere Methode, sich abzufüllen. Ich habe hier mal einen echten Bourbon dabei. Straight Whiskey, 50% hat er. Damit kann man sich auch abfüllen. Oh, ihr habt dieses Ploppen gehört, wunderschön. Man kann den aber auch einfach wegschütten. Geht auch. Das sind übrigens rund 50 Euro, die hier gerade versenkt werden. Nee, stimmt nicht. War einfach nur Kaffee. Habe ich heute Morgen reingemacht. Den habe ich persönlich leer getrunken. Ist allerdings schon ein bisschen. Du müsstest dich noch mehr aufpumpen, noch mehr aufblasen. Ich möchte, wie gesagt, in den Kolosserbrief mit euch und lese da einen Vers aus dem Kapitel 1 und dort die Verse 22 und 23. Da heißt es, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn, jetzt kommt's, Gott möchte euch, er möchte dich zu einem Menschen machen, der heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten kann und gegen den keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Langer Satz. Ich lese den im Laufe der Predigt sicherlich nochmal. Das war übrigens gerade meine Predigt. Okay. Stell dir vor, kommen wir nochmal zu der Analogie des Autos zurück. Sobald ich hier mein Skript wieder geordnet habe. Stell dir vor, dein Nachbar kommt eines Tages zu dir und verkündet dir ganz stolz, er hätte sich ein neues Auto gekauft. So was ganz Flammneues. Und du denkst dir, wow, der sieht aber echt schnittig aus, der ist cool. Und dein Nachbar schwärmt von diesem neuen Auto und sagt dir, der ist auch total spritsparend. Also mit dem komme ich echt gut lange weg. Da brauche ich gar nicht so viel tanken. Und du bist schon ein bisschen neidisch, weil du hättest auch gerne solch ein Auto. Und ein paar Tage später erzählt dir dein Nachbar, boah, irgendwie bin ich mit dem Auto nicht zufrieden. Der springt so schlecht an. Der ruckelt dann. Und dann fährt der auch so ganz komisch. Und dann geht's einfach wieder irgendwann. Ja, und du denkst, naja, ist ja auch nur ein Franzose oder ein Italiener oder ein bayerisches Auto. Keine Ahnung, Montagsauto. Du reflektierst sofort auf den Bauer, auf den Autohersteller und denkst, ja, da hat irgendein Handwerker einfach Murks gebaut. Und dein Nachbar erzählt dir weiter und sagt, boah, das wird immer schlimmer. Und du denkst dir, warum gibst du auch so viel Kohle für ein Auto aus, was nicht fährt? Ist ja auch blöd. Kauf dir doch ein anständiges Auto. Kauf dir lieber einen guten Gebrauchten. Und dann eines Morgens beobachtest du zufällig, wie dein Nachbar mit einer Gießkanne an den Tank seines Autos geht und da ein paar Liter Wasser reinschüttet. Und du denkst dir, ist der doof? Der kann doch kein Wasser in den Tank schütten. Da gehört doch Sprit rein. Der kann doch nicht ernsthaft Wasser da reingeben. Und er hat dir noch erzählt, ja, der verbraucht total wenig. Ja, logisch, weil der immer Wasser nachschüttet. Und irgendwann sagt so ein Auto natürlich dann, ich will nicht mehr und macht die Grätsche. Es kommt also darauf an, was du einfüllst in so ein Auto, in so einen Tankstutzen, aber es kommt auch darauf an, was du dir einfüllst in deinem Leben. Ich selber bin auch in den sozialen Medien unterwegs und finde das auch toll, auf Instagram, auf Facebook, auf keine Ahnung wo, irgendwelche Bilder zu posten. Aber wenn das etwas wird, wodurch ich mich definiere, wodurch ich mich besser mache oder mir eine Scheinwelt aufbaue, wie es viele Leute halt machen, ist so, und quasi nur von Likes und von geteilten Beiträgen leben, dann läuft da was gefährlich aus dem Ruder. Womit füllst du dich, befüllst du dich, um in deinem Leben besser klarzukommen? Ich lese nochmal den Vers aus Kolosser 1. Da heißt es, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Nur, dass wir uns diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich glaube in der Zwischenzeit nicht mehr an Zufälle. Seit gewissen Ereignissen in meinem Leben bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das, was geschieht, tatsächlich auch Sinn und Verstand hat. Und so glaube ich auch nicht, dass du zufällig heute hier bist oder zufällig zuschaust, ob jetzt hier online oder in ein paar Tagen, ein paar Wochen oder wann auch immer. Es ist kein Zufall, dass du jetzt diese Nachricht hier hörst, diese Botschaft, die Predigt, das Video, wie auch immer, oder du hier sitzt und dabei bist. Weil ich glaube, Gott hat für dich jetzt gerade hier irgendwas mit im Gepäck und möchte dir irgendwas mitgeben, irgendwas. Und ich würde dich bitten, da jetzt sensibel für zu sein, für das, was Jesus dir mit auf den Weg, was der Heilige Geist dir mit auf den Weg geben will. Gott möchte dich, nur dass du das verstehst, er möchte dich zu einem Menschen machen, der heilig und ohne irgendeinen Makel ist. Nur, dass du das verstehst. Ohne irgendeinen Makel. Also da ist keine Ecke, keine Kante. Du brauchst kein Muskelpulver, du brauchst kein Alkohol, du brauchst kein Wasser im Tank. Du brauchst die Gewissheit, dass Jesus, dass Gott dich liebt. Und so abgedroschen einerseits diese Botschaft ist, so wichtig ist sie doch. Dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir, so wie ich bin, so wie du bist, jetzt, wie du hier sitzt, mit all deinen Ecken und Kanten, mit deinen Schwächen, mit deinem Versagen, mit dem, was du darstellst, mit deinen Fragen, Sehnsüchten, Leidenschaften, dass du mit all dem von Gott geliebt bist. Du kannst dich selbst gar nicht besser machen, weil Jesus das schon alles gemacht hat. Das lesen wir in dem Vers davor. Jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Ist alles fertig. Aus Gottes Sicht ist die Sache erledigt, da ist ein Haken dran. Die Rechnung ist bezahlt und dein Job besteht jetzt darin, das für dich wirklich in großen Zügen, sehr gierig beinahe, sehr egoistisch in Anspruch zu nehmen. Dich zu freuen, dass Gott in dir keinen Makel mehr sieht. Ja, noch mehr, dass keiner mehr gegen dich Anklage erheben kann. Anklage wie, du bist gar nicht würdig, du bist ein Versager, du schaffst es eh nicht, du bist so eine trübe Tasse, mit dir kann man überhaupt keinen Blumentopf gewinnen. Ist überhaupt ein Wunder, dass du noch lebst? Und irgendwelche solche Sachen. Nein, es gibt nichts mehr, keinen, niemanden mehr, der Anklage erheben kann. Wir suchen auch oft die falschen Alternativen, um uns dieses Gefühl des Angenommenseins selber zu verschaffen. Sei es eben durch dieses falsche Abfüllen, was ich vorhin erklärt habe, oder durch die Social Medias oder durch irgendwelche anderen, ja, ich sag mal, künstlichen geistlichen Muskeln, die wir uns machen, um schöner oder besser oder schlauer da zu sein. Aber der Satz geht weiter, da steht nämlich in Vers 23, und jetzt kommt das Interessante dabei, Voraussetzung für dieses Makellose einerseits und für dieses keine Anklage mehr für dich da sein, Voraussetzung dafür ist, dass du, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens führt. Fundament des Glaubens klingt ja furchtbar unbeweglich. Klingt wirklich ein bisschen spröde, ein bisschen langweilig. So Fundament, wenn du dir so ein Fundament vorstellst, ja, da trägst du nicht mal eben von A nach B, sonst wäre es ja kein Fundament, logisch, ne? Da geht es ja darum, dass etwas hält, da wird was dran befestigt. Das ist richtig geerdet, das ist tief drin. Also wir werden, wenn alles gut klappt, irgendwann demnächst mal ein Terrassendach kriegen bei uns zu Hause. Da werden auch Fundamente gebaut. Da wird ein bisschen gebuddelt, dann kommt da ordentlich Beton rein und irgendwie eine Stange, also so eine Säule, und dann ist die da fest. Und wenn wir die wieder rausmachen wollten, mal irgendwann, dann wird es schon schwierig. Fundament heißt, dass du wirklich sicher stehst auf dem, was die Bibel, was der Heilige Geist dir sagt. Gott möchte dich zu einem Menschen machen, der sicher weiß, dass du keinen Makel mehr hast. Gott möchte dich zu einem Menschen machen, der unerschütterlich im Glauben ist. Das ist leicht gesagt und oftmals schwer gelebt, weil wir eben im Alltag oft so abdriften, weil wir diese Wahrheiten, die die Bibel uns dann nennt, einfach da nicht vielleicht für bare Münze nehmen, weil wir uns selbst verlaufen in unserem Leben, weil wir Zweifel haben, weil die Sorgen uns auffressen, weil uns Zweifel kaputt machen, weil der Arbeitsplatz mich nervt, weil die Kollegen mich nerven, weil es irgendeinen gibt, der mich grummelig anguckt, obwohl ich ihm nie einen Anlass dazu gegeben habe. Und ich frage mich sofort, was habe ich falsch gemacht? Kennst du vielleicht auch? Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben weiterhin fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens führt. Das Fundament des Glaubens bedeutet, anzunehmen, also annehmen im Sinne nicht, ich stell mir das vor, sondern annehmen im Sinne von, halt ich fest, ist meins, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist. Das ist doch grandios. Jesus ist auch für dich am Kreuz gestorben. Er hat die ganze Frage der Sünde, die ist beantwortet. Da brauchst du dir keinen Stress mehr mitmachen. Also diese ganze Frage ist beantwortet und du kannst das jetzt für dich in Anspruch nehmen und dir daraus ein Fundament bauen, auf dem du stehst, auf dem du dich gegründet hast, auf dem du fest bist. Und weiter, dass du dich durch nichts von der Hoffnung abbringen lässt, die Gott dir mit dem Evangelium gegeben hat. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns Christen, was dir vielleicht in deinem Leben auch die meiste Mühe macht, dass du dich von der Hoffnung abbringen lässt, dass du einfach dich verdaddelst in deinem Leben, dass du nicht mehr genau weißt, oh, liebt mich Gott denn jetzt wirklich, jetzt bin ich einmal so daneben getreten oder ich lebe so ein Parallelleben, ich lebe so zwei Welten, ich bin sonntags in der Gemeinde und da bin ich Person A und ab Montagmorgen 5, wenn der Wecker geht, bin ich Person B. Vielleicht kennst du das von dir auch. Versuch diese beiden Dinge doch zu synchronisieren. Sei doch ehrlich zu Gott und zu dir. Lass dich nicht von der Hoffnung, von der verbrieften Hoffnung, die Gott dir gibt, abbringen. Ich glaube, dass die Gewissheit, oder ich bin davon überzeugt, dass die Gewissheit, dass ich makellos vor Jesus stehe, auch wenn ich mich manchmal blöd verhalte, wenn ich manchen vor den Kopf stoße. Ich habe ein loses Mundwerk und ich weiß genau, wie ich da auch schon mal mit Leuten anecke. Aber dass diese Makellosigkeit, die Gott mir zuspricht, dass das ist, was mir wirklich mein Fundament des Glaubens bringt. Wenn ich das aus dem Blick verliere, und das ist das, was der Paulus hier will, also nicht will, dann habe ich ein ernstzunehmendes Problem. Will ich das als Mensch? Willst du das überhaupt, so einen unerschütterlichen Glauben? Willst du überhaupt so etwas Unerschütterliches haben? Oder möchtest du lieber so ein bisschen rumeiern, so ein bisschen flexibel sein, ein bisschen mal hier und mal dort und Christ sein? Ja, aber eben nicht, jetzt übertreibst man nicht. Ne? Also schön cool bleiben, ganz so fromm ist jetzt auch nicht cool. Ich weiß nicht, ob wir damit am Ende Erfolg gewinnen. Weil Jesus hat alles für dich gegeben. Da gibt es keine 50% Lösung. Jesus hat alles in den Ring geworfen und hat 100% investiert, damit du ein freies Leben führen kannst. Ist doch Hammer. Also jetzt mal im Ernst. Ich weiß nicht, wie wir das aufnehmen, was das mit dir macht, dass dir gesagt wird, es ist alles gut. Aus Gottes Sicht ist alles erledigt. Als ich 18 Jahre alt war etwa, da wusste ich von Gott praktisch gar nichts. Ich wollte auch nichts von ihm wissen und habe alle, die irgendwie fromm waren, die habe ich für Versager gehalten. Das waren für mich irgendwelche frommen Leute, die nicht ernst zu nehmen waren. Mit 25 bin ich in so eine Lebenskrise gerauscht und habe dann damals in dieser Zeit eine Entscheidung getroffen, die ich vor Jahren oder Jahre zuvor nie für möglich gehalten habe. Ich habe tatsächlich mich an Gott gewandt. Und habe tatsächlich Gott, habe Jesus gebeten, mein Leben aufzuräumen. Und habe ihm das, was ich damals so als Sünde, als Schwierigkeit, als Versagen erkannt habe, habe ich ja einfach mal für ihn alles so ausgeplappert. Gebet. Habe mit Gott gebetet. Und ich war mir dieser Entscheidung damals gar nicht bewusst, wusste gar nicht, was da gerade abgeht. Und ich erfüllte am Ende alle Klischees, oder beziehungsweise wurde zum Bild meines eigenen Klischees, ich sag's mal so. Also ich habe ja vorher Leute, die fromm waren, ein bisschen belächelt und plötzlich war ich selber einer. Plötzlich war ich einer, der Traktate verteilt hat, der an der Uni damals irgendwelche Blättchen auf die Hörsaalsitze gelegt hat, weil ich dachte, die Leute müssen doch von Jesus erfahren. Ich war einer von denen, die mit auf der Straße standen und über Jesus gesprochen habe, bis mich dann irgendwann einer mal so richtig fett angeranzt hat und mir gesagt hat, wie komme ich denn dazu, ihm von Jesus zu erzählen? Ja, ich sage, wieso denn nicht? Und er hat mich da richtig bös angemacht und da merkte ich schon, wie so der Jörg, der nicht so richtig fromm ist, so langsam aber sicher nach oben kam und ich habe schon Anlauf genommen, bis dann ein anderer älterer Bruder zu mir kam, mich quasi hinter ihn versteckte und mich in Sicherheit nahm. Kolosser 1, Vers 28, zweiter Vers. Da heißt es, ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg, unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi und wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn, schreibt Paulus, wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Als geistlich reifer Mensch. Geistlich reif hört sich erstmal so an, das dauert Jahre. Das ist so wie Muskelpulver nehmen, wenn du so eine genommen hast, dann bist du noch längst nicht so ein Arnold. Sondern da musst du so ein paar Jahre dieses Pülverchen futtern und ordentlich Kilos stemmen. Irgendwie habe ich hier Stress mit dem Mikro. So? Okay. Ich wusste nicht, wo der Sender ist. Alles klar, danke. Okay. Als geistlich reifer Mensch. Geistliche Reife klingt auch erstmal so ein bisschen spröde. Aber ich glaube, geistliche Reife, und ich habe erfreulicherweise vergangenen Freitagabend einen Test dazu gemacht. Wir hatten nämlich eine Kleingruppe bei uns zu Hause. Mit noch einem Ehepaar haben wir zu viert da gesessen. Und die Frage war, wer hält jetzt einen Input? Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich. Und habe dann einfach Auszüge aus dieser heutigen Predigt da schon mal als Testballon abgeliefert. Und wir haben eine schöne Diskussion darüber geführt, was denn wohl geistliche Reife ist. Und uns wurde relativ schnell klar, geistliche Reife ist dann erreicht oder ist der Prozess, in dem ich die Makellosigkeit, die Gott mir zuspricht, und die Anklageunfähigkeit, wie wir es vorhin gelesen und gehört haben, dass ich das für mich wirklich in Anspruch nehme, dass ich mich darauf stelle. Selbst wenn das Leben anders spricht, wenn ich in Situationen komme, die mich herausfordern, die mir wirklich was abverlangen, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wo ich echt geprüft werde, wo Krankheit, wo Not, wo welche Form auch immer von Stress dich ereilt, dass dann die geistliche Reife entwächst, wenn wir uns auf Jesus verlassen. Das will ich dir sagen. Verlass dich auf Jesus und hör auf, dich mit irgendetwas zu befüllen. Jetzt fehlt mir gerade meine letzte Seite. Da ist sie. Gott hat dich mit Jesus, durch den Tod Jesus, mit sich selbst versöhnt, haben wir vorhin gesagt. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine persönliche Note von mir. Ich habe mich selten so schwer getan mit einer Predigt wie die von heute. Ich habe wirklich schon eine Menge Predigten gehalten in verschiedenen Zusammensetzungen, in verschiedenen Gemeinden, aber noch nie war das so eine Anspannung wie jetzt für heute. Wahrscheinlich, und ich hatte im Vorfeld mit Manuel darüber gesprochen oder geschrieben, genau genommen, wahrscheinlich, weil ich den Wunsch hatte, hier als besonders toller Typ auszusehen. Weil ich hier den Wunsch hatte, bloß keine Platzpatrone abzuliefern. Sondern weil ich wollte, dass ihr beeindruckt seid von dem Typen, der da vorne steht und ins Mikro spricht. Bis ich dann irgendwann in der Vorbereitung mir bewusst wurde, dass es darum überhaupt gar nicht geht. Es ist völlig egal, wer hier vorne steht, es ist völlig egal, wer was sagt, sondern es geht darum, dass über Gott gesprochen wird, dass es um Jesus geht, dass es um dich geht. Und ich möchte dir Mut machen, dass du nicht weiter deinen Tank mit Wasser befüllst. Nur für die Techniker. Ich habe übrigens vorhin nachgeguckt, hier liegt kein Kabel, wird nichts nass, alles gut. Ja? Ich kann also noch ein bisschen. Also was schüttest du in deinen Tank, in deinen geistlichen Tank? Ich möchte dir Mut machen und dir mit auf den Weg geben, dass du dich vergegenwärtigst, was Jesus für dich getan hat, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, 100%. Der hat nicht da gehangen, weil er dachte, den mache ich es nicht. Du bist auch nicht irgendeine Person, die Gott noch gerade eben in seiner Sammlung fehlte, sondern Gott liebt dich und Gott hat an deinen Namen gedacht, an dich gedacht, der du heute hier sitzt oder vor dem Monitor hockst, am Strand, in den Bergen oder sonst wo und dir den Livestream reinziehst. Und Gott hat an dich gedacht, als er am Kreuz für dich, als Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Und das ist eine Botschaft, die ist so uralt und trotzdem so aktuell. Weil wir uns selbst Gewalt antun, weil wir diese Nachricht, die so zentral und so wichtig ist, oftmals einfach, ja, ich sag mal, etwas verniedlichen. Weil wir eine geringere Dosis uns davon nehmen und das Delta mit unseren Möglichkeiten versuchen aufzufüllen. Dass wir unser Leben irgendwie hübsch machen wollen. Dass wir unser Leben irgendwie so einen Refresh geben wollen, damit wir doch noch besser dastehen und schöner aussehen und gemochter sind, als wir es vielleicht ohne diese Methoden wären. Alles Mumpitz. Jesus hat dein Leben komplett neu gemacht und Gott sieht dich makellos und gibt dir keinen Grund mehr, dass jemand gegen dich Anklage erheben kann. Ich wünsche dir, dass du das erkennst und dass du Spaß daran gewinnst, so wie ich Spaß daran habe, mit Jesus zu gehen, und bitte dich nur um eins, hör auf, in deinen Tank Dinge einzufüllen, die keinen Sinn mehr ergeben. Amen.